Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute wieder, nachdem wir letzte Woche ja schon gestartet sind, mit einer weiteren Ausgabe unseres Specials zusammen mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Wer allerdings nicht von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt kommt, das ist der Johannes. Johannes, du hast dein Studium schon ein paar Jahre hinter dir.
Ja, ist schon lange her. Waren Zeiten, wo es noch nicht wirklich Wasserstoff und auch Batterietechnologie gab, sondern nur einfach reine Elektrotechnik. Da waren das alles irgendwelche Sondernischen-Gegenden. Aber ja, nichtsdestotrotz freut uns natürlich, dass wir eben jetzt wirklich Leute hier im Podcast haben, die aktiv in der Wasserstoffwelt arbeiten und das auch im universitären Umfeld. Und diese Woche besucht uns hier der Toni Schott. Herzlich willkommen, Toni. Vielen Dankeschön. Dank, dass Grüß du Gott. Die Zeit genommen hast, hier bei uns vorbeizuschauen.
Ja, hallo Toni. Ja, es freut mich natürlich auch sehr, dass du das Interesse hast, hier bei uns im Podcast aufzutreten und über dein, beziehungsweise muss vielleicht sagen, euer extrem spannendes Projekt zu sprechen, nämlich das Projekt Typhoon 17H2. Ein typisch universitärer oder hochschuliger Name, würde ich mal sagen, wo man so rein vom Namen her noch gar nicht weiß, worum es geht. Sowas passiert ja immer. Insofern würde es unsere Hörerinnen und Hörer natürlich brennend interessieren und uns natürlich auch, was hinter diesem Namen steckt und natürlich vielleicht als allererstes tatsächlich natürlich mal, wer bist du?
Okay, na da gut, dann fang erstmal mit mir an. Ja, genau. Also ich bin der Toni Schott. Ich arbeite seit 2021 an der Hochschule. Vorher habe ich auch in Schweinfurt mein Mechatronikstudium begonnen und abgeschlossen und habe dann quasi auch noch einen Master gemacht in Produkt- und Systementwicklung und bin dann letztendlich über mehrere Wege auch bei der FH dann gelandet und habe dann auch dieses Projekt unter meine Fittinge bekommen, sagen wir es so. Unter Typhoon 17H2 verbirgt sich eigentlich, oder der Name Typhoon ist vom Flugzeug, das ist nämlich ein Motorsegler, das Modell heißt Typhoon vor der Firma Valentin, den wir quasi jetzt dann in einem Projekt umrüsten wollen auf einem Brennstoffzellen-Wasserstoffantrieb sozusagen. Genau. Da arbeiten wir jetzt schon seit über ein Jahr dran und hoffen, dass wir jetzt demnächst unseren Erstflug machen können. Sozusagen geplant ist er sozusagen im Frühjahr diesen Jahres und ja, hoffen, dass dann auch alles funktioniert, dass wir quasi dann in die Luft gehen können und dann noch weitere Erfahrungen sammeln können mit Brennstoffzellensystemen und dann auch noch ein wenig weiter Gewicht optimieren können, dass es dann wirklich auch dann konkurrenzfähig wird und dass es in kleineren Flugzeugen noch reinpasst, sozusagen.
Jetzt, du hast gesagt, Typhoon ist das Modell. H2 macht auch Sinn irgendwie mit Wasserstoff.
Und jetzt die 17, oder?
Die 17, vielleicht der Vollständigkeit halber.
Ja, genau, kann man machen. Die 17 ist nämlich die Flügelspannweite in Metern. Der Flieger schon etwas größer, weil es ein Motorsegler ist. Und wir haben uns auch nicht umsonst dieses Modell ausgesucht, weil einer von unserem Team, das ist der Professor Hansen, der war früher bei der Firma Valentin tätig und hat quasi mit dieses Modell konstruiert und ist auch geflogen. Von daher haben wir auch relativ viel Know-how bei uns in unserem Projektteam. Und da kann man ihn auch immer fragen, wenn es irgendwelche Sachen gibt, weil der Flieger ist schon ein bisschen älter. Die Firma Valentin gibt es auch schon gar nicht mehr. Von daher ist es gut, wenn man jemanden vom Entwicklerteam mit dabei hat und der kann uns dann wirklich auch tiefgehend beraten und der kennt auch, ich sag mal, jede Schraube vor dem Flugzeug. Von daher unterstützt uns auch tatkräftig dort immer.
Und stellt er sich dann auch als Testpilot für euren Jungfernflug zur Verfügung oder
ja, wer ist
da der Freiwillige? Ach, okay, ja super.
Der ist schon im Ruhestand, das fasst dann schon.
Ja gut, das ist das Gute an einem Motorsegler, könnte ich mir denken. Ja, selbst wenn jetzt da irgendwas mal ausfällt, man kommt ja trotzdem ganz gut runter mit so einem
Ding. Genau, das ist richtig. Ja, wir haben extra auch einen Motorsegler genommen, falls der Antrieb mal ausfallen sollte. Das Flugzeug hat da eine relativ gute Gleitzahl, dass wir da auch relativ auf der sicheren Seite sind. Von daher kann man auch generell sagen, unser erster Systementwurf beruht relativ auf Sicherheit sozusagen. Wir haben jetzt auch uns für einen bereits schon zertifizierten Tank entschieden und jetzt weniger. Also wir haben jetzt auch dann, also es gibt schon Eigenentwicklungen von uns, aber es ist halt noch relativ neu, also die Technik ist schon wegen alt, aber es gibt halt noch nicht so viel am Markt. Meistens sind es halt Komponenten, wo man dann wirklich im Sonderanfertigung sind oder halt Einzelanfertigung, von daher ist noch alles relativ teuer, aber ich hoffe mal, dass es dann in den nächsten Jahren, vor allem jetzt auch die großen Automobilhersteller und Zulieferer, die sind ja auch schon dabei, ein bisschen in Richtung Brennstoffzellentechnik zu gehen, zumindest im LKW-Bereich. Da wird es bestimmt die einen oder anderen Komponenten geben und es wird auch die Preise wahrscheinlich da wegen mehr fallen dann auch.
Mhm. Und dann habt ihr einfach im Prinzip einen existierenden Flieger genommen, da den Verbrennungsmotor rausgeworfen, alles was damit zu tun hat, und baut jetzt einen wasserstoffelektrischen Antriebsstrang ein.
Genau, richtig. Also wir haben mehrere Flugzeuge bei uns auch. Also wir hatten noch, der Hansen, der kennt natürlich auch alle Flugzeuge, wo noch so rumstehen. Von daher hatten wir an der Hochschule sogar noch einen Mockup stehen für so einen alten Typhoon. Die haben wir benutzt als Mockup. Da haben wir sozusagen alle Komponenten erst einmal reingebaut und geguckt, ob das mit dem Platz her so passt, und haben auch einen Scan davon genommen, weil letztendlich, es gab noch ganz alte Bauteilzeichnungen, die waren noch alle auf Papier. Gab kein CAD-Modell davon. Dann haben wir das gescannt und haben dann letztendlich unsere ganzen Komponenten ins CAD geworfen und haben dann alles versucht, alle Komponenten vom Brandspann, also das bei der Brandspann ist quasi der Shot, bevor dann die Kabine anfängt. Also man kann sagen, die Motorhaube und dann zur Kabine hin. Und da haben wir unsere Hauptkomponenten, also die meisten alle untergebracht, bis auf den Tank. Der befindet sich dann in dem ehemaligen Gepäckraum hinten. Und das garantiert halt auch, falls mal Feuer ausbricht und so weiter, dass es nicht in die Kabine kann, sozusagen. Und ja, genau. Und wir sind auch immer dabei. Also wir waren auch letztes Jahr schon auf der Aero gewesen, mit unserem ersten Konzeptentwurf sozusagen. Da haben wir schon mal einen Rahmen geschweißt gehabt, wo halt schon mal grob alle Komponenten drin waren, also die größten zumindest. Es standen auch damals noch nicht alle Komponenten fest, weil letztendlich braucht man auch für eine Brennstoffzelle relativ viele Einzelkomponenten. Und haben wir dann auch einen Messepreis gewonnen, sozusagen. Und weil letztendlich waren wir auch einer der wenigen, wo, ich sag mal, alle Komponenten schon mal im Flugzeug drin waren und nicht irgendwie nur solche Versuchsstände gezeigt haben. Und dieses Mal können wir auf der Aero ein fertiges Konzept präsentieren, wo wirklich auch alles drin ist, auch schon alles verkabelt und wartet nur noch auf den Ground-Test, sozusagen. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen auch schon mal das erste System in Betrieb genommen, also den elektrischen Antriebsstrang haben wir in Betrieb genommen, bestehend aus der Batterie, Motorinverter und Motor. Der hat sich dann auch schon gedreht, der Propeller. Und hoffen mal, dass wir dann in den nächsten Wochen dann auch das Brennstoffzellensystem dann in Betrieb nehmen können.
Ja, super. Vielleicht kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Natürlich die Aero, die du jetzt genannt hast, Toni, ist natürlich die Luftfahrtshow oder Ausstellung, auch die jetzt zum Zeitpunkt, wo die Folge veröffentlicht hier an diesem Mittwoch wird, ja, tatsächlich läuft. Und das heißt, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt den Toni sprechen hört, dann befindet er sich gerade auf der Aero sozusagen, natürlich nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und stellt sein Projekt Typhoon 17H2 davor. Was mich da in dem Zusammenhang natürlich interessiert, du hast ganz am Anfang ja schon dieses Thema Gewicht erwähnt. Wie stellt sich das denn dar, so wie du es vorhin erklärt hast, ihr habt sozusagen alle Komponenten vom Verbrenner rausgebaut und habe stattdessen das Wasserstoffsystem reingebaut. Wenn ich dich richtig verstanden habe, weil du ja auch erwähnt hast, ihr müsst noch weiter an der Gewichtsoptimierung feilen, ist das Gesamtgewicht wahrscheinlich jetzt trotzdem etwas höher, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Aktuell sind wir circa 30 Kilo schwerer als der Verbrennerantrieb. Das liegt halt daran, dass wir in der ersten Entwicklungsphase auf Komponenten zurückgegriffen haben, die wohl am Markt verfügbar waren. Das sind dann meistens Industriekomponenten oder halt Komponenten, wo halt ein bisschen überdimensioniert sind für unseren Anwendungszweck. Von daher planen wir auch in der zweiten Version mit selbstentwickelten Komponenten, weil aus dieser ersten Variante wollen wir noch ein bisschen Erfahrungen gewinnen, wie sich das System verhält. Wo gibt es eventuell Probleme, und dann mit diesen Erkenntnissen können wir dann wirklich in eine Neuentwicklung reingehen und dadurch noch relativ viel Gewicht und auch Bauraum sparen. Und was auch noch ein bisschen, was noch ein wenig aufs Gewicht drückt, ist der Tank. Wir benutzen aktuell einen Tank von Toyota Mirai, also den ersten Brennstoffzellenfahrzeug, was es auf dem Markt gab. Und da ist der Tank auch noch relativ schwer. Wir arbeiten auch mit einem Industriepartner zusammen, der dann daran tüftelt, einen Kugeltank zu entwickeln, weil die Kugel hat ja, ist ja immer das beste Nutzungsverhältnis und auch ich sag mal, die beste Spannungsverteilung. Dadurch kann ich sozusagen dann wirklich leichtere Tanks machen und spare mir dann auch noch irgendwas ein. Auch, wo man auch noch ein bisschen was sparen könnte, wäre zum Beispiel auch die Batterie. Aktuell haben wir eine relativ große Batterie drin, um halt auch zu gewährleisten, falls der Antrieb wirklich ausfällt im Start, dass wir hochfliegen können und dann auch eine Platzrunde drehen können. Wenn wir dann wirklich wissen, dass das Brennstoffzellensystem immer zuverlässig funktioniert, können wir die Batterie auch ein bisschen kleiner machen und dadurch auch wieder Gewicht sparen. Und wir nehmen uns quasi vor als Ziel, dass wir auf jeden Fall leichter oder zumindest genauso schwer werden wie der Verbrenner, dass man quasi dann auch diese ganzen Flugzeuge noch mit Originalbesetzung fliegen kann. Also der Typhoon war eigentlich für 2 Personen ausgelegt und ich hoffe mal, dass in der endgültigen Version auch wieder 2 Personen reinpassen, gewichtstechnisch.
Und müssen halt schlankere sein. Wenn es um 30 Kilogramm Zusatzgewicht geht, das könnte man einsparen.
Naja, man muss halt auch noch gucken, dann zwecks der Gewichtsverteilung am Flugzeug muss es noch wiegen. Nicht, dass es dann irgendwie zu kopf- oder schwanzlastig wird, weil dann kann man dann auch wieder nicht starten. Aber ja.
Wie sieht es da mit der Reichweite aus? Hat man da dann eine vergleichbare Reichweite mit diesen quasi im Moment 30 Kilogramm Zusatzgewicht?
Also wir haben ungefähr mit dem Mirai-Tank schaffen wir 3 Kilo Wasserstoff mitzuführen und wir haben jetzt mal eine Simulation gemacht, dass wir ungefähr bei 120 km/h, also das ist aber nur eine langsame Flugweise, brauchen wir ungefähr 0,8 Kilo pro Stunde. Und da würden wir schon auf eine Reichweite kommen, ich sag mal so 300, 400 Kilometer. Und das ist ja nur der Toyota Mirai-Tank ist ja der kleinere. Wenn man jetzt wirklich mit einem Kugeltank rechnen würde, wo man dann letztendlich auch in unserem Konzept vorsehen würde, dann würden wir so 700 bis 800 Kilometer Reichweite bekommen, also indem er quasi in diesen Gepäckraum hinten reinpasst. Aber wenn wir zumindest noch in der Struktur noch irgendwas verändern, dann würde an der Typhoon könnte man auch größere Kugeltanks reinbekommen und dann könnte man auch wirklich diese originale Reichweite von 1100 Kilometern erreichen und das wäre eine richtige Alternative eigentlich. Und man muss sich halt auch überlegen, dass man halt dann auch beim Kraftstoff hat man ja immer so 60, 70 Liter passt in das Flugzeug rein. Auch wieder sagen wir 60 Kilo an Gewicht mit dabei. Bei Wasserstoff tanke ich ja dann nur 7 Kilo. Also ich habe dann fällt dann die komplette Gewichtsberechnung weg vom Kraftstoff, weil letztendlich es macht ja nicht viel aus.
Ja. Interessant. Ist auch interessant, dass letztendlich der Wasserstoffverbrauch ja nicht wirklich sich groß unterscheidet von der Nutzung im Auto. Wenn man sagt 0,8 Kilogramm auf 100 Kilometer.
Ja. Das ist echt, das hat mich auch gewundert. Also der Motorsegler, der ist halt wirklich richtig, er muss ja richtig eine gute Gleitzahl haben und es langt eigentlich aus mit 120 km/h brauche ich so nur 15 bis 20 kW, dann fliegt das Ding schon. Also um es quasi am Fliegen zu halten. Also das sind echt wenig Energien, was man sozusagen braucht. Und ich finde es auch ein ganz schönes Fortbewegungsmittel eigentlich, wenn man dann so überlegt, man braucht nur 15 bis 20 Kilowatt und dann kann man schon fliegen mit 120 km/h, das ist schon nicht schlecht.
Ja, ist nicht schlecht.
Braucht halt eine größere Garage für das Flugzeug dann mit 17 Metern Spannweite. Deswegen benutzt es schon nicht keiner mehr. Ja, die offizielle Bezeichnung ist, glaube ich, auch, es ist ein Reisemotorsegler quasi.
Ah, okay. Wahrscheinlich dafür geeignet, nach Italien zu düsen und wieder zurück oder so.
Ja.
Genau, diese Umrüstung von Flugzeugen und auch von Straßenfahrzeugen, die hatten wir ja einige Male im Podcast schon besprochen. Und eine Herausforderung, so wie du es ja auch genannt hast, ist ja immer, man muss mit quasi einem bestehenden, verfügbaren Raum arbeiten und muss dort diese Komponenten, die man halt neu hinzufügen will oder hinzufügen muss, da irgendwie reinbasteln. Und das ist natürlich schon immer wieder eine Herausforderung oder vielleicht auch ab und zu mal ein Hindernis. Dieses Thema Kugeltank hast du jetzt auch einige Male erwähnt. Und ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich ist das ja einer der Hauptschwierigkeitspunkte, wenn man das so nennen will, weil wahrscheinlich der Benzintank ja genau einfach da reingepasst ist, weil da ist die Form ja sozusagen wurscht, wenn der jetzt irgendwie ein bisschen schief
genau,
und eckig da hinten drin liegt, dann funktioniert das ja trotzdem. Aber so jetzt rein von dem, wie ich mir naiv das Ganze jetzt vorstelle, wäre doch wahrscheinlich so ein zylinderförmiger Tank, sogar was jetzt die Ausnutzung des Bauraums angeht, sogar besser geeignet als ein Kugeltank, oder?
Ja, also von der Form her würde ein Zylindertank auch besser reinpassen, aber es geht, unsere Hauptkomponente ist eigentlich, dass wir Gewicht sparen wollen, und da wäre eigentlich ein Kugeltank besser vor der, also vom Gewicht her sozusagen. Also man muss auch immer gucken, man muss sich immer im Flugzeug genau anschauen, wo man den Platz hat, weil ihr Typhoon hat auch, hat quasi Steuerstäbe oder so, ich glaube, das nennt man so, wo man quasi wo man quasi die Tragflächen steuert und auch das Höhenleitwerk hinten. Und die sind halt relativ hoch, und man kriegt halt da relativ wenig hinten rein buxiert. Und wir wollten auch letztendlich nichts an der Steuerung ändern, weil es auch ein großes Thema zwecks Zulassung. Wenn man es dann wirklich auch für die Luftfahrt zulassen möchte, dann sagt man, dann konzentrieren wir uns hauptsächlich auf das Ersetzen des Antriebs und wollen dann nicht noch eine neue, ich sage mal, der Rudersteuerung noch mitentwickeln, weil das ist dann auch wieder alles Abnahme, muss wieder mit abgenommen werden und macht dann theoretisch noch mehr Arbeit in der Zulassung sozusagen. Deswegen haben wir erstmal geguckt, was so reinpasst, steht zur Verfügung, und haben dann letztendlich uns dann zuerst für einen Kugeltank entschieden. Da aber unser Industriepartner noch ein bisschen braucht zwecks der Zertifizierung, haben wir jetzt dann erstmal einen Tyodamerai-Tank genommen, weil da lag ja dementsprechend schon die Zertifizierung vor. Aber in der endgültigen Version wird dann wirklich auch ein Kugeltank rein, aufgrund des guten Verhältnisses von Gewicht zu nutzbarem Wasserstoff, was ich mitnehmen kann.
Du meintest, der Flieger ist ja jetzt eigentlich soweit fertig oder alle Komponenten sind drin. Habt ihr den schon mal richtig laufen lassen, und vor allem habt ihr den schon mal fliegen lassen? Oder ist das was, das dann doch noch einiges an Zeit braucht?
Also der Antriebsstrang hat sich schon mal gedreht, also Batterie, Motor funktionieren schon mal. Propeller hat sich auch richtig rumgedreht, und wir könnten theoretisch jetzt schon mal, also die Batterie wäre theoretisch in der Lage, den Motor, das Flugzeug abheben zu lassen und eine Platzrunde zu fliegen, aber wir müssten auf jeden Fall noch einige Tests noch machen, weil wir sind ja auch in Kontakt mit dem Luftfahrtbundesamt, wo uns da bei der Zulassung da begleitet, und wir müssen auf jeden Fall noch Festigkeitsnachweise liefern, einmal für den Tankeinbau hinten, weil der ist ja im Gepäckablagefach, da haben wir quasi uns noch eine Stabilisierungsgestell gebaut oder beziehungsweise ein Querträger noch einlaminiert, um quasi dieses Tankgewicht noch abzustützen im Fall eines Crashes. Also das Schlimmste wäre, wenn der Tank dann nach vorne kommen würde zum Piloten. Deswegen haben wir dann noch eine Stange mit einlaminiert oder einen Träger. Und dann ist auch noch ein Festigkeitsnachweis notwendig vom Motorträger, weil dort alle Komponenten dran sind. Und da gibt uns quasi die Vorschrift vor, dass wir nach 5G unten und also 5G unten und muss er aushalten und dann dementsprechend die maximalen Belastungen, was halt im Flug noch auftreten. Und das müssen wir einmal kurz rechnerisch nachweisen und dann letztendlich noch einen Test machen, um dann wirklich dann sicher zu gehen, dass es auch hält. Weil das Schlimmste wäre dann, wenn der Motorträger vorne abreißen würde, dann wäre das Flugzeug auch nicht mehr flugfähig, weil dann die Balance nicht mehr stimmt. Und von daher müssen wir das vor unserem ersten Flug noch nachweisen.
Mhm. Und könnt ihr richtig einfach fliegen, dass ihr euch reinsetzt? Oder habt ihr da auch so irgendwie Notwendigkeit des Per-Remote-Steuerung erstmal zu schauen, hebt der überhaupt ab und fällt nicht runter?
Also es gibt auch noch einen Motortest, also der Antrieb muss auch noch mal 10 Stunden am Boden noch mal gelaufen sein, um dann wirklich, und damit man quasi die Zuverlässigkeit sieht, und man kann auch noch irgendwelche Probleme noch aufspüren, und theoretisch muss es nicht, also der Testpilot wird wahrscheinlich beim ersten Flug meistens einen Fallschirm tragen, falls wirklich was Grundlegendes schief geht, und wird halt auch nur eine Person mitfliegen, und der Flug wird auch nur über unbewohnten Gebiet, also es wird jetzt meistens dann Platzrunden um den Flughafen geben. Das nennt man dann auch ein Permit to Fly, und das ist unser erstes Ding, was wir beantragen wollen, also quasi ein Permit to Fly für unser Experimental, und dann letztendlich soll dann wirklich am Ende der Zulassung soll dann eine ergänzende Musterprüfung ausgestellt werden. Das heißt, man kann dann alle bestehenden Typhoons mit unseren Nachrüstset, sage ich mal, dann umrüsten. Also dass es dann wirklich ein Umrüstkit sozusagen ist. Das wäre unser Ziel sozusagen, weil es gibt, glaube ich, meines Wissens noch, also die meisten Flugzeuge, glaube ich, hier, wo sie gebaut haben mit Wasserstoff, die sind noch rein experimental, aber letztendlich hat es, glaube ich, noch keiner so richtig auf eine richtige Zulassung angelegt. Und es gibt auch noch keine Vorschriften beim LWA. Also es gibt jetzt nur ein paar Leitfäden, aber so richtige Vorschriften für Wasserstoffflugzeuge gibt es noch gar nicht. Also seit kurzem gibt es jetzt auch welche für Batterieflugzeuge, aber das müssen wir uns dann je nachdem, wo kann man da was nehmen von den Vorschriften. Und es ist noch eine grüne Wiese quasi, sage ich mal so. Also es gibt noch nicht so viel. Das macht auch dann wirklich viel Spaß, wenn man dann wirklich fast so wegen Pionier ist auf dem Gebiet. Ja.
Wie geht's denn nach eurem Erstflug dann weiter? Weil jetzt hast du schon erwähnt, das ist euer langfristiges Ziel, eben dann so einen Umrüstsatz anzubieten, so ein Umrüstkit. Wollt ihr das dann aus der Hochschule irgendwann perspektivisch dann ja vielleicht ausgründen oder sowas und dieses Umrüstkit dann sozusagen auf dem Markt dann anbieten oder wie ist die Idee?
Ja, also wenn unser Erstflug erfolgreich war, werden wir, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen uns überlegen, wie man die Komponenten noch wohl leichter kriegt und verbessert. Und es ist auf jeden Fall möglich, dass wir das dann mit unseren Industriepartnern im Matching-Balance zusammenarbeiten oder auch mit einer Ausgründung von der Hochschule das dann ein bisschen in den Markt bringen wollen, weil letztendlich ist es eine Alternative zum Verbrenner. Und man muss ja auch sehen, die alten Flugzeuge, da wird es mit dem Ersatzteilmarkt auch immer schwieriger. Wir haben beim letztes Jahr auf der Messe auch schon von einigen Typhoon-Besitzern gehört, die wollen das Umrisskit langsam haben sozusagen, weil halt mit ihren alten Motoren wird es echt schwierig mit Ersatzteilen. Und von daher, und letztendlich können wir auch wirklich mit dem Brennstoffzellensystem, was wir jetzt aktuell entwickeln, bestimmt die Flugkosten auch noch senken, weil letztendlich unsere Vision ist sozusagen, dass man den Wasserstoff direkt am Flughafen erzeugt mittels eines Elektrolyseurs und dann direkt vor Ort tankt. Und damit kann ich ja dann CO2-frei fliegen und auch zu einem Minimum der Preise, wenn ich es mir selber erzeuge, kostet mir es nichts. Ich muss halt nur meine Anlage halt abbezahlen. Und die Wartungskosten für so ein Brennstoffzellensystem sind auch geringer, als wenn ich jetzt einen Verbrennermotor auseinandernehmen müsste. Also ich schätze mal schon, dass die Flugkosten damit auf jeden Fall runtergehen werden. Und wenn es obendrein noch CO2-frei ist, dann haben wir unseren Job schon erfüllt.
Ja. Das wäre jetzt genau die nächste Frage gewesen, wo kriege ich den Wasserstoff her? Ich kann ja nicht zur normalen Autotankstelle fliegen.
Ja, ist richtig, ja. Ja, da wäre, wie gesagt, dass wir das dann vielleicht, also wir überlegen auch mit einer anderen Hochschule vielleicht eine Wasserstofftankstelle am Flughafen zu planen, wo wir das dann wirklich mal ausprobieren wollen sozusagen. Weil letztendlich, es wird sich eigentlich anbieten, dass unser Antriebsstrang ist ja, ich sag mal so, für Hobbypiloten eher so gedacht, die nur am Wochenende fliegen. Da kann ich ja unter der Woche meinen Tank hier außen auffüllen und dann am Wochenende das Zeug verfliegen. Also das muss jetzt keine Hochleistungsanlage sein.
Sozusagen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich der riesige Vorteil jetzt bei so einer Anlage auch. Man kann da halt einen gemütlichen kleinen Verdichter hinstellen. Man muss da nicht irgendeine Wahnsinnsbetagung in 3 Minuten oder in 5 Minuten hinkriegen, sondern tut im Endeffekt auch keine weh, wenn das Ding mal einen Tag braucht, um aufgefüllt zu werden. Und dann ist natürlich auch die Tankstelle, die ist natürlich dann vom Invest her was komplett anderes, wie wenn ich da jetzt eine Fahrzeugtankstelle.
Genau, du sagst es, ja. Da wollen wir halt auch, letztendlich wollen wir ja genau diese Eigenschaften haben, wenn wir kostengünstiges dem anbieten, genau.
Und dann ist es natürlich attraktiv, ja. Ja, genau, und dann kann man im Endeffekt wahrscheinlich ja sogar ein Bündel im ersten Schritt hinstellen. Man braucht es ja nicht bei Elektrolyseur, weil die 5 Kilo oder selbst die 7 Kilo, ja, da bestelle ich mir halt ein Wasserstoffbündel quasi und fülle das dann rein, muss es halt noch verdichten. Schon attraktiv, das macht es dann schon günstiger.
Ja, und ich finde auch, man braucht auch kein so großes Tankstellennetz, weil wenn man sagt, okay, ich habe jetzt meine 4 Kilometer Reichweite, dann brauche ich in Deutschland vielleicht, lass es mal so 40 Tankstellen sein und dann jeden kleinen Flughafen, dann kann ich eigentlich mir so Streckenflüge planen. Also das wäre ein ziemlich schnell umzusetzender Plan.
Weißt du, wie diese Typhoons genutzt werden? Also werden die wirklich so als Reiseflugzeug genutzt, dass da die Eigentümer sagen, gut, jetzt fahre ich mal, keine Ahnung,
jetzt fliege ich mal.
Oder jetzt fliege ich mal nach Hamburg oder auf Sylt oder nach Mallorca, ich weiß nicht, und dann fliegen die dahin, oder ist es mehr so diese typische Rundflug, dass man sagt, ja gut, jetzt schönes Wetter, ich fliege einfach mal über die Alpen und wieder zurück?
Also es ist schwer zu sagen, aber ich bin schon mal in der Taifun mitgeflogen. Ich bin damals mit dem Professor Hansen auf Braunschweig geflogen zum LWA, welche unserem ersten Termin zwecks der Zulassung, und das war auf jeden Fall ein schöner, also das ist auch ein schöner Reisesegler, sagen wir mal so, weil letztendlich die Taifun hat den Vorteil, die hat halt ein Einziehfahrwerk und kann relativ langsam, aber auch relativ schnell fliegen, und die hat eine Reisefluggeschwindigkeit von 205 km/h. Das ist schon relativ schnell. Also kann auch bis, also ich glaube, Maximum Speed ist 240. Also das ist für ein Flugzeug schon, also für einen Reisemotorsegler schon relativ schnell. Und damit kann man auch wirklich auch Strecken zurücklegen, gut zurücklegen. Und ja, also ich glaube, es hängt vom Pilot zu Pilot ab. Manche fliegen auch wirklich nur ihre Kreise, aber die Taifun ist auch wirklich auch ein bisschen für Langstrecke ausgelegt, sagen wir es so.
Ja, und dann noch die nächste Frage. Ich weiß schon, Martin, du willst da aufhören. Was mich auch dann in mir vorgeht, ist, schaut's da mit dem Lärm aus? Weil ich denke mal, mit dem Verbrennungsmotor, da hat man natürlich diesen Propeller und den Verbrennungsmotor, der natürlich ein gewisses Geräusch macht. Jetzt denke ich mir wahrscheinlich mit dem Wasserstoffantrieb und elektrisch, da ist es ganz still, aber das ist dann wahrscheinlich die Frage, wie viel von den Windgeräuschen kommen vom Propeller und wie viel kommt wirklich vom Verbrennungsmotor? Hat der da schon ein Gefühl, wie sich das entwickeln wird?
Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein bisschen leiser, aber ich denke mal, also für den Piloten wird es auf jeden Fall ein wenig leiser, weil letztendlich es wird auch relativ viel an Vibrationen durch den Motor in die Kabine übertragen. Das fällt ja dann weg sozusagen. Aber für die Umstehenden, ja, also ich habe da selber noch nicht so eigentlich recherchiert, aber ich könnte mir denken, dass es schon ein bisschen leise ist, aber jetzt nicht unbedingt viel, weil letztendlich, ich glaube, das meiste wird durch den Propeller und durch die Luft wahrscheinlich, durch die Luftverwirbelung auftreten. Aber ja, ich denke mal, ein bisschen leiser wird es auf jeden Fall. Aber da können wir auch nochmal ein paar Messungen machen sozusagen.
Genau, und dann, wenn das Flugzeug bereit ist, dann kommen wir mal vorbei.
Oh ja, das wäre super.
Ja, wir sind ja schon lange auf der Suche nach irgendwas, was wir mal halt live und vor Ort machen können.
Genau.
Ja.
Ja, muss einer von uns noch einen Flugschein machen.
Nach der Aero. Oh ja. Nach der Aero habt ihr dann Gelegenheit dazu. Ja. Und dann geht es bei uns dann in die heiße Phase.
Ja, perfekt. Ja, genau, noch die letzte Frage jetzt. Kurz noch zur Aero, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise nicht, wenn ich das richtig sehe, sondern es ist ja tatsächlich eben halt, wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn diese Folge veröffentlicht wird, startet die Aero ja gerade. Die findet statt vom 17. bis zum 20. April. Wieder, so wie jedes Jahr, in Friedrichshafen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr seid auch mit einem Stand dann auch richtig vertreten und stellt eure Idee, euer Konzept, euer Projekt da richtig vor, richtig?
Genau. Wir haben einen Stand. Wir sind im Highfly-Konsortium quasi zugeordnet. Das sind quasi auch unsere Projektpartner, wo uns bei dem Flugzeugumrüstung auch mit unterstützt haben und mit dem wir auch schon mal ein Projekt vorher gemacht haben. Und da sind wir quasi Teil des Ausstellers sozusagen. Also oder Teil des Standes, sagen wir so. Genau. Und da sind wir in der Halle A7, glaube ich, müssen wir, glaube ich, sein.
Ja, von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr kurzfristig Zeit habt, nach Friedrichshafen zu fahren, vom 17. bis zum 20. April, wie gesagt, findet die Aero statt. Hey. Und da könnt ihr auch den Toni dann gleich live und in Farbe dann noch sehen und treffen. Weil du bist wahrscheinlich alle 3 Tage, sogar 4 Tage bist du ja wahrscheinlich vor Ort dann, denke ich mal, oder?
Genau, also, ja. Die Aero war immer schon ein besonderes Ereignis in meinem Jahreskalender. Ja.
Okay,
das ist sehr gut. Es sind ja immer sehr, sehr das schön, trifft man Haufen Leute und kann man sich gut austauschen. Ja. Und ja, macht einfach Spaß.
Ja, perfekt.
Aber ist auch anstrengend.
Ja, gut, so 4 Tage Messe, ja, natürlich, das ist nichts zu spaßen. Ja, genau, der Johannes hat vorhin schon gesagt, dass ich aufhören möchte. Ich möchte natürlich nicht aufhören, ich möchte ja eigentlich noch weitersprechen. Aber der Johannes muss tatsächlich zum Flieger, hast du mir ja vorher gesagt, dass du
natürlich
heute noch wegfliegst.
Also, zwar erst heute Abend, aber okay. Wir wissen ja, dass ihr, liebe Zuhörer, alle auf die Zeit schaut. Ja. Und wir sind jetzt schon wieder natürlich über die halbe Stunde Marke drüber geschossen, wie wir das ja oft machen. Und dann vielleicht nochmal, Toni, hast du noch irgendwie paar letzte Worte oder irgendwas, was du loswerden willst? was du den Zuhörern mitgeben willst.
Ja, also wer Lust hat, kann gerne zu der ERO vorbeikommen. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und mit euch kann man bestimmt nette Gespräche aufbauen. Wenn ihr den Podcast hört, seid ihr bestimmt auch wunderbar interessiert an der Wasserstofftechnik und seht da drin eine Möglichkeit, CO2-frei unsere Wirtschaft dann zu betreiben. Und genau, das wäre halt mein Ziel. Deswegen arbeite ich auch in der Wasserstoffbranche, dass ich sozusagen dran arbeite, den Planeten zu retten, sage ich mal so. Oder zumindest den CO2-Ausstoß zu mindern. Wegen übertrieben ausgesprochen.
Naja, das sind ja lobenswerte Ziele. Ja. Das würde uns auf jeden Fall freuen, Toni, wenn es was signifikant Neues gibt in deinem Projekt, in diesem spannenden Projekt, wenn du mal wieder hier zu uns zu Gast sein könntest und uns und auch die Hörerinnen und Hörer natürlich dann über ein Update entsprechend informieren könntest, vielleicht in eurem nächsten Entwicklungsschritt, wenn ihr wirklich da wieder einen Schritt weitergekommen seid, das Gewicht reduziert habt und vielleicht sogar die Zulassung vom LBH habt oder wie auch immer. Wäre auf jeden Fall super, wenn wir da nochmal von dir hören könnten. In der Zwischenzeit, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben natürlich wieder die Links, die für euch im Zusammenhang mit dieser Episode interessant sind, in den Shownotes versammelt. Wenn ihr einfach in eurem Podcast-Player nach unten scrollt oder wo auch immer man scrollen muss in eurer App, um zu den Shownotes zu kommen, macht das einfach und klickt auf die Links, die ihr dort findet, und dann findet ihr alle weiteren Infos, mehr Einzelheiten, natürlich auch mehr technische Einzelheiten zum Projekt und könnt euch da im Detail informieren. Ansonsten auch immer wieder der Aufruf, wenn ihr in Kontakt treten wollt, entweder mit uns oder auch mit dem Toni, dann schreibt uns doch gerne an unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Wenn es eine Nachricht für den Toni ist, dann leiten wir das die sehr gerne weiter. Und jetzt habe ich noch irgendwas vergessen. Johannes, die Webseite.
Ja, natürlich. www.hydrogenbar.de.
Genau. Die ist natürlich auch immer einen Besuch wert. Ihr findet natürlich auch diese Folge von heute auf der Webseite. Ihr habt dort auch ein Kommentarformular, das ihr nutzen könnt, wenn ihr uns auf diesem Weg eine Nachricht zukommen lassen wollt. Wir freuen uns über jede Nachricht und sicherlich der Toni auch. Ja. Wir wünschen dir, lieber Toni, einen schönen Auftritt auf der ERO und schon mal ja alles Gute und viel Erfolg für euren ersten Flug im Frühjahr. Und wie vorhin schon gesagt, es wird uns extrem freuen, wenn wir irgendwann zu einem Update dich hier nochmal an der Hydrogen Bar begrüßen könnten.
Ja, vielen Dank. Und ja, ich würde gerne wieder mal vorbeischauen. Hat Spaß gemacht mit euch.
Sehr schön. Vielen Dank dir. Und ja, euch, liebe Zuhörer, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.